So, Viola. Erstmal hallo. Herzlich willkommen zur Algebra-Vorlesung. Wir starten nicht mit Mathe. Ich brauche vorher eine Minute für was anderes. Und Sie sehen gleich schon, worum es geht. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht aufrege und mich wirklich kurz fasse, aber ich möchte einmal ganz kurz ein Thema ansprechen, das bei uns am Institut gerade so läuft. Es ist in einer mathematischen Veranstaltung passiert, das ist schon eine Weile her und war auch nicht hier so in diesem Kreis, sondern woanders. Da ist es passiert, dass eine Gruppe von Studentinnen massiv verbal sexuell belästigt hat. Aber so richtig, wir reden nicht über eine Grauzone. So, wir haben darüber gesprochen und haben dann gedacht, okay, das ist schlimm genug, dass sowas passiert. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, vielleicht kennen Sie Leute, die davon betroffen sind oder haben auch selbst schon mal sowas Ähnliches erlebt. Das ist schlimm genug, aber noch schlimmer ist, wenn dann die Betroffenen gar nicht wissen, wohin und an wen die sich wenden können. Und dann haben wir gedacht, okay, wir thematisieren es jetzt einmal, gucken auch, dass wir in Zukunft einfach noch mehr darauf achten, dass wir diese Informationen transportieren. Denn das eine ist ja Prüfungsangst oder Stress oder Beratungsbedarf im Studium, da hoffen wir immer, dass wir da genug Anlaufmöglichkeiten bieten, aber es gibt eben auch diese schwierigeren Themen und da ist manchmal nicht klar, wohin man sich wenden kann. Wenn also Sie in einer Veranstaltung bei uns sowas erleben, selbst betroffen sind, es mitkriegen, dann können Sie sich natürlich immer an Leute aus der Veranstaltung selbst wenden, die wissen hoffentlich auch Bescheid, wenn es nicht aufgehoben ist. Kann aber auch sein, dass Sie das aus gewissen Gründen nicht wollen und ja, es ist auch okay, über sowas nicht sprechen zu wollen, aber wenn eben doch, dann haben Sie am Institut auch noch andere Anlaufstellen. Sie können zur Studienberatung gehen, zum Gleichstellungsteam oder so. Es gibt außerhalb des Instituts die zentrale Anlaufstelle, deswegen zeige ich das hier einmal, die Beratung für Studierende. Und da sind eben so Themen wie Diskriminierung, Belästigung und so weiter explizit mit aufgeführt, denn das ist wichtig. Und hier unten ist die Hauptansprechpartnerin, Sabine Böller, die auch in dem Fall, über den ich jetzt spreche, mit beteiligt war, natürlich weiß, was so passiert. Und da kann man sich dann vertrauensvoll hinwenden. Und dann, und das ist dann auch das Letzte, was ich dazu sage, gibt es immer noch eine Person, an die Sie sich wenden können, wenn Sie sonst keine Idee haben. Und das bin ich. Ich kann schweigen wie ein Grab. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich kenne an der Uni sehr viele Leute, die auch noch weiterhelfen können. Und mich schockiert nichts. Sie können mir alles erzählen. Das war mir wichtig, das hier einmal zu sagen. Nur für den Fall. Im besten Fall passiert Ihnen sowas nicht. Und dann ist es für Sie kein Thema, das würde mich wahnsinnig freuen, aber wir wissen halt auch, wie die Realität ist. Ich war selber auch schon betroffen und weiß, wie das ist, wenn man in so einem Moment dann einfach völlig perplex ist und gar nicht weiß, wie man reagieren soll. Und ich bin immer froh, wenn ich dann irgendwie noch mit Menschen ins Gespräch kommen kann, um zu gucken, was ist da eigentlich genau passiert und wie kann ich mich nächstes Mal anders verhalten. Das war's dazu. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, Fragen, Rückmeldungen jedweder Art, gerne direkt an mich, auch gerne anonym über Jean-Luc. Das Thema ist zu wichtig, um nicht darüber zu reden, denke ich. Und ich hoffe, dass Sie jetzt wüssten, wohin Sie sich wenden könnten, falls das mal ein Thema wäre. Und damit kommen wir jetzt zu Mathe, zu erfreulicheren Dingen. Speziell zu Polynomen. Und jetzt komme ich wieder mit dem Kurzschrift. Da habe ich kurz vor der Vorlesung noch Tippfehler gesehen. Die sind schon korrigiert, aber die neue Version ist noch nicht hochgeladen. Ich weise Sie gleich darauf hin an der Stelle. Das ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, wenn Sie schon weitergeguckt haben. Wir haben in der letzten Vorlesung gesehen, dass Polynomringe über Körpern euklidische Ringe sind. Wir haben uns klar gemacht, dass man da den Grad von Polynomen benutzen kann, um eine euklidische Normfunktion zu basteln. Dann haben wir uns noch angeguckt, was die Einheiten sind. Das sind nämlich Polynome von Grad 0. Und dann haben wir sofort eine Folgerung. Da schreibe ich gar nichts an, das mache ich nur mündlich. Denn wir können jetzt sofort sehen, aus dem, was wir bisher gezeigt haben, dass Polynomringe über Körpern Hauptidealringe sind. Wunderbar, Sie nicken schon, das freut mich. Es sind euklidische Ringe, haben wir gerade gezeigt am Montag. Und alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe. Auch das stand irgendwo. Genau, das war Satz 316. Und damit sind wir dann safe an der Stelle. So, wenn wir jetzt mal überlegen, was wir schon so für Polynomringe kennen, die wir uns vielleicht auch schon mal näher angeschaut haben, dann fällt mir sofort Zx ein, ganzzahlige Polynome, Rx, Cx, gut, und immer dann, wenn da ein Körper steht, sind wir jetzt safe, da wissen wir Bescheid. Z ist kein Körper, sodass wir also jetzt bei Zx noch nicht so richtig viel wissen. Oder wir wissen, es ist ein Integritätsbereich. Immerhin, denn Z ist ja einer. Und dann ist auch der dazugehörige Polynome in den Integritätsbereich. Aber wenn wir jetzt so darüber hinaus gucken, wir haben ja verschiedene Klassen von Ringen kennengelernt, faktorielle Ringe, Hauptidealringe, euklidische Ringe, dann wissen wir jetzt noch nicht, wo wir Z da einsortieren müssten. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Und hier ist ein Lemma, das die Lage klärt. Leider, könnte man sagen, ist ZX kein Hauptidealring, ist deswegen natürlich auch nicht euklidisch. Da haben wir also schon mal eine Abgrenzung nach oben. ZX gehört leider nicht zu diesen ganz tollen Klassen von Ringen. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist, ob ZX nicht vielleicht trotzdem faktoriell ist. Könnte ja sein, faktoriell, aber eben nicht besser. Das müssen wir später noch klären. Aber zunächst mal ist es kein Hauptidealring und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu zeigen. Es ist immerhin ein Integritätsbereich. Das heißt, es muss dann irgendwie so schief gehen, dass es Ideale gibt, die keine Hauptideale sind. Und ich habe das häufig in Vorlesungen so gemacht oder manchmal auch im Rahmen von Übungsaufgaben, dass ich dann gesagt habe, ja gut, schreiben wir halt so ein Ideal hin und zeigen, dass das kein Hauptideal ist. Sowas geht. Ist auch ganz witzig. Es geht aber auch anders. Ich schlage jetzt einen anderen Beweis vor. Und in meiner üblichen Paranoia gucke ich nochmal. Kommt hier anders? Ja, das ist auch auf der Tafel, das Video. Gut. Ja, das ist so ein Trick, den gibt es so ähnlich noch an anderen Stellen in der Algebra. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht zu weit ausschweife, aber so wie man gute Tests für Primzahlen entwickeln kann, indem man nicht naiv nach Teilern sucht, sondern Eigenschaften von Primzahlen benutzt und dann so auf der Metaebene testet, so kann man manchmal auch algebraische Eigenschaften beweisen, indem man nicht die Eigenschaft selbst irgendwie nachrechnet, sondern auf der Metaebene guckt. Was für Konsequenzen hätte es denn, wenn da die Eigenschaft wäre? Und dann guckt man, kann das sein? Und irgendwann merkt man, nee, da und da geht's schief. So ähnlich ist der Beweis hier konzipiert. Wir betrachten also ein konkretes Ideal, J, von ZX und zeigen, dass das, das ist ein Hauptideal. Das heißt, wir machen es nicht so, dass wir ein Ideal hernehmen und zeigen, dass es kein Hauptideal ist, sondern wir gucken uns den Faktorring an und machen es darüber. Wird. Wir betrachten hier also Polynome, bei denen das absolut lieb 0 ist. So kann man sich die vorstellen. So, und jetzt betrachte ich eine Abbildung, die heißt Phi von Zx in den Ring Z. Und die funktioniert so, dass man einfach in alle Polynome immer 0 einsetzt. Da sehen wir schon, wenn man hier in so ein Polynom aus J 0 einsetzt, was kommt dann raus? 0, genau. Das heißt, dass all diese Polynome auf jeden Fall im Kern dieser Abbildung liegen, die wir uns da angucken. Das ist ja einfach nur ein Spezialfall des Einsetzungshomomorphismus. Wir setzen halt 0 ein. Sei also Phi der Einsetzungshomomorphismus für das jedenfalls gerade schon gesehen, das hat Ihre Mimik mir verraten, dass da 0 rauskommt, wenn man Elemente aus J nimmt und die abbildet, sodass wir also sofort sehen können, dass J im Kern liegt. Gut, Ringhomomorphismus ist klar, weil es ja ein Einsetzungshomomorphismus ist. Und wir haben gesehen, J liegt im Kern von Phi. Gut, das hat irgendwas mit Injektivität zu tun, der Kern. Oder wie weit die Abbildung davon weg ist, injektiv zu sein. Mich interessiert aber auch die Surjektivität. Können wir da mal kurz drauf gucken? Was sehen Sie da beim Thema Surjektivität? Die Abbildung geht ja von ganz ZX los. Wir können alle Polynome aus ZX benutzen und dann 0 einsetzen. Was meinen Sie? Treffen wir da jede ganze Zahl? Das ist jetzt interessant. Manche sind nämlich so skeptisch, so, ist irgendwie zu einfach. Manche, ja.
Ja, naja, schon. Also ich meine, alle Terme, die halt x hoch n haben, wobei n größer gleich 1 ist, die werden natürlich 0, aber wir haben ja trotzdem noch diesen x hoch 0 Term quasi. Und das genau. Kann ja jede beliebige Zahl sein.
Genau, geben Sie mir doch mal ein Polynom, wo beim Einsetzen von 0 die Zahl 5 rauskommt.
5,
genau. Danke, wir nehmen einfach die konstanten Polynome, die nicht 0 sind, und dann haben wir als Bilder genau diese ganzen Zahlen. Wir erwischen deswegen alle. Die 0 erwischen wir auch. Klar. Also schreibe ich hin, außerdem ist die Subjektin. Sehr schön. Wer möchte, dass ich noch eine Begründung für die Subjektivität hinschreibe, die wir jetzt nur mündlich gemacht haben? Wer möchte das gerne? Ja, gut, mache ich. Denn für alle Z aus Z ist Z gleich Z. Wenn Z einfach eine ganze Zahl ist, dann ist es gleichzeitig ein konstantes Polynom. Und wenn ich da 0 einsetze, kommt das Polynom selber raus. Also in dem Fall dann die ganze Zahl selber. Ich möchte gerne zeigen, dass in Wirklichkeit J genau der Kern von Phi ist, denn ich möchte dann den Homomorphiesatz verwenden und möchte sowas sagen, ja, Zx modulo J, bla bla bla. So, in die Richtung möchte ich gehen. Also, der Kern von Phi, behaupte ich, ist genau J, denn wann genau wird denn so ein ganzzahliges Polynom beim Einsetzen von 0, 0? Da können wir uns ja überlegen. In dem Moment, wo das absolut Phi von 0 verschieden ist, bleibt das stehen beim Einsetzen von 0. Das heißt, dann ist das Bild nicht 0. Es geht nur, wenn das absolut Phi 0 ist. Und das bedeutet aber, dass ich dann quasi den Rest des Polynoms, falls noch was da ist, nehmen kann und kann da quasi einmal x ausklammern und dann bekomme ich eine Darstellung, die so aussieht wie das. Das heißt, der Kern von Phi ist in Wirklichkeit genau J, da die Polynome n ja, von Phi genau die Limit absolut Phi 0. Also können wir jetzt tatsächlich den Homomorphiesatz anwenden. 3, 5 war das, der Homomorphiesatz für Ringe. Deswegen war auch wichtig, dass wir nochmal gucken, wie ist es mit der Subjektivität, denn der Homomorphiesatz bezieht sich ja auf die Faktorgruppe, Start, Ding, Modulo, Kern und dann auf das Bild. Und das Bild hätte ja auch ein echter Teilring von Z sein können. War das nochmal? 3, 5 habe ich, glaube ich, gesagt. Genau. 3, 5. Gilt nun Startbereich, also Zx. Modulo Kern, also J. Ist isomorph zu, ja, zum Bild. Und das ist Z. So, jetzt wissen wir also was über diesen Faktorring. Wir wissen, was für Eigenschaften der hat und vor allem, was für Eigenschaften der nicht hat. Der Faktorring ist isomorph zu Z. Das ist ein Integritätsbereich. Was ist Z nicht? Wir haben ja so bestimmte Ideale, die wir uns schon häufiger angeschaut haben, die irgendwie interessant sind, weil der Faktorring da nochmal besonders ist. Dass der Faktorring im Integritätsbereich ist, ist besonders in dem Sinne, dass man die Ideale das Primideale nennt. Aber wir hatten ja auch was noch stärker war. Fällt Ihnen dazu was ein? Was kommt noch manchmal vor bei diesem Faktorring, wenn der Ring halt entsprechend ist und wenn das Ideal entsprechend ist? Da klingelt jetzt noch nichts, okay. Oder jedenfalls nicht bei ja.
Dass es ein Körper sein könnte, wenn wir ein maximales Ideal haben?
Genau. Je nachdem, was wir für einen Ring haben, wenn wir dann maximales Ideal haben, dann könnte da sogar im Körper rauskommen. Wir haben das für gewisse Ringe auch gezeigt, und zwar für Hauptidealringe. Da haben wir genau das. Also sind wir doch jetzt irgendwie auf der Zielgeraden. Wir haben offensichtlich ein Primideal. Wenn das Primideal, das wir hier haben, J, wenn das nicht 0 ist, also nicht das 0-Ideal und auch nicht der ganze Ring, dann können wir in einem Hauptidealring argumentieren, dann ist es maximales Ideal. Der Faktorring ist ein Körper. Der Faktorring ist hier kein Körper. Z ist keiner. Das heißt, irgendwo in meiner Argumentationskette war jetzt ein Problem. Was sind die drei Stellen, an denen es ein Problem geben könnte? Das Ideal ist vielleicht 0 oder das Ideal ist vielleicht der ganze Ring oder der Ring ist halt kein Hauptideal. Und darauf wollen wir jetzt also hinaus. Wir wollen darauf hinaus, dass die Bruchstelle in dem Argument, das ich gerade vorgetragen habe, die ist, dass der Ursprungsring Zx kein Hauptidealring ist. Denn wenn es einer wäre, könnten wir argumentieren, dass Z ein Körper ist. Das ist so. Wir möchten mit, was war denn das? Ich glaube, 3,17. Genau, wir möchten mit 3,17 argumentieren. Das war, glaube ich, Teil B, in dem das stand. Und jetzt gucken wir erstmal, ich habe ja gesagt, es gibt mehrere mögliche Bruchstellen, wir gucken erstmal, was wir über das Ideal J wissen. Ist das das Nullideal? Nö, offensichtlich liegt das Polynom x da drin. Das ist nicht das Nullpolynom. J ist nicht das Nullpolynom. J ist, Entschuldigung, nicht das Nullideal. Denn x liegt drin. Ist es der ganze Ring? Ich behaupte nein. Sie müssen mir ein Polynom sagen, das da nicht drin liegt. Was liegt nicht drin? Ja. 5. Genau. Aha. Wenn Zx ein Hauptidealring wäre, dann könnten wir jetzt hier argumentieren mit 3,17b, dann hätten wir da jetzt ein Primideal, das nicht 0 ist und nicht der ganze Ring, das also deswegen ein maximales Ideal ist, und dann wäre der Faktorring ein Körper. Ist aber nicht. Fertig. Noch ein größeres sagen, was das echt enthält und nicht der ganze Ring ist. Das heißt, es geht jetzt wirklich überall schief. Widerspruch ist natürlich Blödsinn. Und das heißt, dass wir jetzt auf der Metaebene nämlich mit einem Resultat überhaupt Idealringe zeigen konnten, dass Zx keiner ist. Und das gefällt mir an diesem etwas anderen Beweis, wo man eben nicht einfach zu Fuß sich ein Ideal anguckt, das kein Hauptideal ist. Dass man da so ein bisschen einübt, ja, wie kann man mit Resultaten über Sachen, in dem Fall überhaupt Idealringe, so ein bisschen um die Ecke. Was haben Sie dazu für Fragen? Wir wechseln gleich so ein bisschen das Thema. Deswegen möchte ich jetzt nochmal einsammeln, was vielleicht noch so da ist. Ja?
Sie meinten, offensichtlich ist Jörg ein Primideal. Vielleicht habe ich einfach die Definition dazu kommen, weil das jetzt nicht offensichtlich.
Oh, ach so. Die Definition von Primideal ist doch, dass der Faktorring ein Integritätsbereich ist. Richtig? Also gucken wir mal dahin. Hier steht der Faktorring und der ist isomorph zu Z. Alle Eigenschaften, die Z hat, hat deswegen dieser Faktorring auch. Und Z ist ja ein Integritätsbereich und deswegen ist dieser Faktorring ein Integritätsbereich. Also, Sie können jetzt sagen, das finde ich nicht offensichtlich, und dann würde ich sagen, okay, ich schreibe noch einen Satz dazu. Ich mache mir jetzt so eine Box. Ja?
Die Erklärung war aber sehr sinnvoll.
Gut, vielen Dank für diese Rückfrage. Habe ich noch mehr Rückfragen? Oder Kommentare? Oder Beschwerden? Nein, wir wollen keine Kommentarbox nach der Tafel. Ja.
Ach wie kommen wir darauf, dass wir aus dieser Isomorphie ableiten können, wenn rechts ein Körper steht, wäre links auch ein Körper und das ist mit auch Identitätsbereich. Also wie kommen wir darauf, dass wir aus der Isomorphie ableiten können?
Ja, danke, das ist auch eine sehr gute Frage. Das liegt daran, dass Isomorphie so ein starkes Konzept ist. Isomorphie heißt ja, man findet eine bijektive Abbildung, die komplett strukturerhaltend ist. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite Nullteiler hätte, könnte ich mit der Abbildung und mit den Rechenregeln zurückgehen und könnte dann auf der anderen Seite Nullteiler finden und so weiter. Alles überträgt sich. Isomorphie heißt, die sind quasi strukturgleich, die Elemente heißen nur da, anders als da. Das ist die Stärke der Isomorphie. Also, wir benutzen hier was Mächtiges. So ist es nicht. Das ist nicht Kinderdaten. Das ist schon. Deswegen ist die Frage sehr berechtigt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Homomorphiesatz immer so feiere. Obwohl man in den Grundvorlesungen noch gar nicht so sehr sieht, warum man den so feiern sollte. Aber je mehr man macht, je fortgeschrittener die Veranstaltung wird, desto mehr Grund gibt es, den zu feiern. Aus genau diesem Grund, den wir jetzt gerade nochmal besprochen haben. Erkenntnisse werden transportiert, Strukturen werden transportiert. Man muss sich Gedanken nur einmal machen und danach nie wieder, weil man immer einfach zeigt, alles, was einen interessiert, ist isomorph zu etwas, was man schon kennt. Noch mehr? Ich freue mich über die Fragen, die sind alle sehr schön. Gut, wir sind also einen Schritt weiter, wir wissen, was ZX nicht ist. Kein Hauptidealring, kein euklidischer Ring. Okay, gucken wir mal später, ob es vielleicht ein faktorieller Ring ist. Aber nicht jetzt. Vorher müssen wir nämlich uns mit einem Konzept befassen, das uns dabei hilft, solche Fragen zu entscheiden. Und ich möchte das motivieren und ich hoffe, dass das aufgeht, was ich mir überlegt habe, dass ich sie nämlich tatsächlich mit Schulwissen motiviere. Es geht um die besondere Beziehung zwischen dem Ring Z und dem Körper U. Das ist ja irgendwie besonders, was da passiert, oder? Ich jedenfalls habe das Gefühl, ganze Zahlen und rationale Zahlen sind in einer viel engeren Verbindung zueinander als ganze Zahlen und reelle oder komplexe Zahlen. Der Körper U ist irgendwie sehr nah dran an den ganzen Zahlen im folgenden Sinne. Wenn ich in Z rechne und merke, dass da irgendwas nicht geht, dass ich also gewisse Gleichungen nicht lösen kann, dass ich irgendwelche Rechenoperationen nicht durchführen kann, dann habe ich ja so das Gefühl, okay, mir fehlt ein bisschen was, ich brauche quasi so ein paar mehr Zahlen. Und wenn ich dann nur gerade so viel mit dazu nehme, wie unbedingt nötig ist, um diese ersten Probleme zu lösen, dann lande ich bei Q. Ne? Ich will multiplikative Inverse haben für alles, was so geht, also alles außer 0, dann lande ich bei Q. Wenn ich dann noch mehr möchte, also Wurzeln ziehen, Wurzeln lande ich bei R, noch ein paar andere Dinge, lande ich immer noch bei R. Wenn ich dann noch spannendere Gleichungen lösen will, sowas wie x² plus 1 gleich 0, dann reicht R nicht, okay, dann brauche ich C. Das ist dann Galois-Theorie. Aber so läuft das ungefähr, jedenfalls nach meiner Philosophie. Wir landen also jetzt, wenn wir von Z ausgehen und uns die Defizite des Rings Z nochmal vor Augen führen, beim Körper Q. Und die Frage ist, wie genau bastelt man denn im Q? Und ist das Konzept vielleicht verallgemeinerbar auf andere Ringe? Also nicht notwendigerweise nur Z, sondern generell Ringe, die irgendwie schön genug sind, dass man hoffen kann, dass da sowas geht. Ich sag mal, wenn der Ring Nullteiler hat, habe ich wenig Chancen, daraus einen schönen Körper zu basteln. Aber wenn der Ring wenigstens ein Integritätsbereich ist, dann klappt es ja vielleicht. Und das machen wir jetzt. Wir konstruieren jetzt zu Integritätsbereichen, die nicht der Nullring sind, Körper, die sich so verhalten, wie Q sich zu Z verhält. Und ich hoffe, dass meine kleine motivatorische Vorrede und auch die Beispiele, die ich dann zwischendurch mal so mache, Ihnen dabei helfen, da wirklich nah am Schulstoff mitzudenken und zu sehen, dass wir hier wirklich ein Stück weit Schulmathematik vom höheren Standpunkt aus machen. Sagen Sie mir bitte hinterher, ob das funktioniert hat. Das wäre wichtig für mich zu wissen, weil das ein Thema ist, das mir echt am Herzen liegt und wo mir total wichtig ist, dass da was bei Ihnen hängen bleibt. Hier ist der Satz, oh, der ist groß. Ja, wir geben jetzt die volle Packung. Alle drei Teile auf einmal, auch wenn wir am längsten mit A beschäftigt sind. Wir haben einen Integritätsbereich mit mindestens zwei Dimensionen, es soll also nicht der Nullring sein. Und wir zeigen in Teil A, dass es einen Körper gibt, die Verknüpfung heißen dann Kringel, 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 und ein Ringmonomorphismus, Monomorphismus hieß injektiv, Alpha, von dem Ring in den Körper, derart, dass man jedes Element des Körpers schreiben kann als Bild von etwas aus dem Ring, Kringel, Bild von Inverses vom Bild von etwas aus dem Ring. Und das soll uns ein bisschen daran erinnern, wie man rationale Zahlen mit Hilfe von ganzen Zahlen darstellen kann. Ich hoffe, das tut jetzt so ein bisschen. So, die Idee ist also jetzt, das kann man verallgemeinern, sowas kann man wirklich allgemein konstruieren. Das geht, so ein Körper gibt es einfach. doch schon mal super. Dann kommt Teil D, der sagt uns, ja, nicht nur kann man das machen, man kann das im Prinzip auch nur auf eine Art machen. Denn wenn ich jetzt nochmal so einen Körper bastle, dann ist der zu dem vorher gebastelten isomorph. Wir haben gerade gesehen, Isomorphie ist ein sehr starkes Konzept, das heißt, es ist im Prinzip die gleiche Struktur, die Elemente heißen nur unterschiedlich. Aha, das heißt, es geht nicht nur, es geht auch irgendwie nur auf eine Weise. Und dann kommt Teil C und sagt, wenn man jetzt schon so einen Körper gebastelt hat und so eine Abbildung Alpha hat, und wenn man dann quasi nochmal anfängt, also mit einem Ringmonomorphismus von dem ursprünglichen Ring in irgendeinen Körper, das kann ein ganz anderer sein, dann kann man das fortsetzen auf eine schöne Art und Weise. Das habe ich hier so mit Mutation hingeschrieben. Man kann dann also den Monomorphismus, den man von R in diesen möglicherweise anderen Körper L hat, so fortsetzen, dass dann ein Ringmonomorphismus von diesem gebastelten Körper in den möglicherweise anderen Körper rauskommt. Und das ist schon zusammen ziemlich krass. Also ich fange mit einem Ring an, der nur gerade gut genug ist, dass es überhaupt gehen kann, also im Gradiertsbereich und nicht null. Dann kann ich erstens einen tollen Körper basteln daraus, der sich so verhält wie Q zu Z. Ich kann es im Prinzip nur auf eine Weise machen. Und wenn ich dann einen Monomorphismus habe von meinem ursprünglichen Ring irgendwo hin in irgendeinen Körper, dann kann ich das so hochheben, dass ich eine Abbildung von dem gebastelten Körper in diesem anderen Körper finde. Das ist echt viel Information. Ja, was haben wir zu tun? Im Prinzip könnte man sagen, wir ahmen nach, wie man in Q rechnet. Versuchen also irgendwie zu verstehen, was ist die Essenz dieses Körpers und wie können wir den jetzt ausgehend vom Ring R konstruieren. Also was braucht man wirklich? Wir merken dann, man braucht wirklich nicht viel. Unsere Voraussetzungen reichen. Und zwischendurch werde ich immer mal so Beispiele geben und sagen, ja, so sieht das in Zellen in Q wirklich aus, damit man immer diese Brücke hat. Nicht nur als Motivation, sondern auch, um ein bisschen besser zu verstehen, woher die Konzepte kommen. Und ich habe Ihnen ein paar Notizen aufgeschrieben, damit Sie nicht alles von der Tafel abschreiben müssen die ganze Zeit. Das bedeutet aber leider, dass man den Satz jetzt nicht mehr die ganze Zeit gleichzeitig sieht. Okay, die Menge, mit der wir anfangen, heißt Groß A und das ist eine Menge von Pärchen. In diesem Pärchen stehen zwei Einträge aus dem Ring und die einzige Regel ist, dass der zweite Eintrag nicht Null sein kann. Vielleicht haben Sie schon ein Bild vor Augen. Und dann sagen wir, dass wir solche Pärchen in Relation setzen wollen. Und zwar funktioniert das so, ein Pärchen AB steht in Relation zu einem Pärchen CD, genau dann, wenn beim Überkreuzmultiplizieren dasselbe rauskommt. Wenn also, bei der Rotation, die steht, A mal B dasselbe ist wie B mal C. Und ich Kommentarspalte. So, Beweis ist irgendwie ordentlich hier. Kommentarspalte, gegebenenfalls mit Beispielen, ist hier auf der rechten Seite. Und ich möchte direkt mal zu der Relation ein Beispiel machen, wie das aussehen würde, wenn der Ring Z wäre. Zum Beispiel wäre da das Pärchen 2 minus 1 in Relation zum Pärchen 6 minus 3. Denn 2 mal minus 3 ist minus 6 und es ist dasselbe wie minus 1 mal 6. So, dann über Kreuzmultiplizieren kommt dasselbe raus. Und das ist auch, also wir sehen später, dass daher die Motivation kommt für diese Relation, warum man das so macht. Und wir zeigen jetzt wenig überraschend, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Dann kommen wir auf Klassen und dann rechnen wir mit diesen Klassen. Das wird also die Idee sein, diesen Körper zu konstruieren, indem man Äquivalenzklassen darin rechnet. Und ich warne es schon mal vor, wir werden später immer wieder über Wohldefiniertheit reden müssen. Denn wenn man Klassen hat, rechnet man ja mit Repräsentanten der Klassen. Und da muss man immer gucken, ist das, was wir machen, auch wirklich davon unabhängig, was von Repräsentanten wir wählen. Was ist das? 4, 6, glaube ich, ne? Wir sind jetzt bei Teil A. Wir fangen also mit der Konstruktion an. Da drüben werde ich immer motivieren und das kann beliebig voll werden. Das kann mehr sein als das, was ich mir jetzt vorher so überlegt habe. Immer wenn Sie zwischendurch sagen, hey, wie sieht es eigentlich mit Z aus, dann ja, gucken wir uns das an. Beweis von Aussage 1. Das ist eine Äquivalenzrelation. Naja, wenn ich so ein Pärchen habe, A, B, und habe das zweimal, und ich multipliziere über Kreuz, dann muss ich doch gucken, ob A mal B dasselbe ist wie B mal A. Wenn das dasselbe ist, dann stehen die Relationen und sonst halt nicht. Der Ring ist kommutativ, weil es ein Integritätsbereich ist. Deswegen stimmt diese Beziehung und deswegen steht jedes Pärchen zu sich selber in Relation. Das ist also nur die Kommutativität. Was ist mit der Symmetrie? Naja, habe ich hier so zwei Leute. Das ist die eine Richtung, das steht in Relation dazu, also gucke ich nach, A mal D ist B mal C. Wie würde es aussehen in der anderen Richtung? Na, da drehe ich einfach um, das heißt auch, dass ich die gleichen Produkte bilde, aber die Reihenfolge ist halt andersrum. Jetzt ist halt C mal B ist dasselbe wie D mal A, da muss ich dann nachgucken. Aber wieder ist es die Tatsache, dass der Ring kommutativ ist und dass egal ist, in welcher Reihenfolge ich die Produkte bilde. Das zeigt mir dann, aus A mal D gleich B mal C folgt, dass auch C mal D das gleiche ist wie D mal A. Ich habe die Seiten bei der Gleichung vertauscht, das darf ich, denn gleicher ist man nicht bei den Situationen. Und ich darf bei den Produkten die Reihenfolge vertauschen, weil der kommutativ ist. Aus dem gleichen Grund ist Tilde auch symmetrisch. Sehr klein zu schreiben gerade. Können Sie mir hinten mal eine Rückmeldung geben, ob man das noch lesen kann? Ist noch okay? Danke. Dann haben wir die Transitivität. Und wieder ein kurzer Schmierzettel. Was ist da los? Da habe ich also AB, Tilde CD, Tilde IF. Das ist der Schmierzettel, da darf ich das unordentlich machen. Und die einzige Grenze ist, wenn Sie das doof finden. Wenn es Ihnen zu unordentlich ist, dann beherrsche ich mich. Aber ansonsten ist es jetzt gerade so wie in meinem Kopf, also Schmierzettel. Und dann habe ich doch jetzt einmal A mal D gleich B mal C und ich habe noch C mal F gleich D mal E. Das sind die beiden Gleichungen, die ich habe. Und wo will ich hin? Ich möchte ja das und das verbinden, das heißt, ich möchte gerne haben A mal F gleich B mal E. Ja, keine Ahnung. Aber der Standardtrick ist, mit irgendwas multiplizieren und clever kürzen. Mit irgendwas multiplizieren können wir, kürzen ist so eine Sache, aber wir sind ja immerhin in einem Integritätsbereich, da könnte das funktionieren. Für die Transitivität seien also jetzt AB, CD, EF, aus A, so, das gilt, jetzt schreibe ich ordentlich hin, was da drüben hingeschmiert steht. AB ist in Relation zu CD und CD ist in Relation zu EF. Wir haben im Hinterkopf, wo wir hinwollen und rechnen einfach mal los. Mein Vorschlag ist, die erste Gleichung zu nehmen und mit F zu multiplizieren. Denn dann steht vorne auf jeden Fall schon mal A mal F und das ist gut. Also geht's los. Wir haben A mal D gleich D mal C und C mal F gleich D mal D. Also auch, jetzt wird's witzig. A mal D mal F gleich, okay, rechte Seite, dann kommt da D mal C mal F. Meine F sehen immer unterschiedlich aus. Was mache ich hier? Na, ich kann ja die Reihenfolge irgendwie vertauschen. Der Ring ist kommutativ und ich sehe hier dieses... Ah, muss ich gar nicht. Ich sehe da C mal F. C mal F kann ich ersetzen durch D mal E. Dann steht da B mal D mal E. Und ein scharfer Blick zeigt uns, hey, das ist fast die Gleichung, die wir zeigen wollen. Da hinten steht noch unser Ziel. Das Einzige, was stört, ist dieses D. Das D läuft da rum und na, ist halt so da. Ist auch auf der Party, aber... Die anderen würden sich auch ohne die weiter unterhalten. Dürfen wir kürzen, ist die Frage. Dürfen wir das D mal kurz rausschicken?
Ja. Ja, es ist ja kommutativ.
Das ist beim Kürzen egal. Worauf kommt es beim Kürzen an? Wir müssen in einem Integritätsbereich sein, das sind wir. Aber worauf kommt es beim Kürzen noch an? Welche Zahl dürfte dann nicht stehen? Was dürfte man auf keinen Fall wegkürzen? Weil es dann vielleicht falsch wird.
Null.
Dankeschön. Es kommt nur darauf an, dass D nicht 0 ist. Ja, warum ist D nicht 0? Keine Ahnung. Ja.
Ja, die Definition ist weiter in der Grundschule.
Ah, genau, genau. Ja, haben sich noch mehr Leute gemeldet, die wollten bestimmt alle dasselbe sagen, oder? Wunderbar, danke, dass Sie so gut aufpassen. D ist nicht 0, weil das in der Definition von A steht und D steht an der zweiten Stelle. Also können wir tatsächlich kürzen. Das war 2,5b. Und die Voraussetzungen sind alle erfüllt. Habe ich gerade alles nochmal durchgekaut. Der Ring ist ein Integritätsbereich. Und wir schreiben nochmal dazu. B ist nicht 0. Und dann bekommen wir A mal F gleich B mal E. Also steht A, B in Relation zu E, F. Und das war endlich die Transitivität. Sehr schön. Wenn wir jetzt eine Äquivalenzrelation haben, dann können wir Äquivalenzklassen bilden. Und das habe ich Ihnen jetzt schon aufgeschrieben. Genau. Wir nehmen uns einen Repräsentanten und schreiben einen Querstrich drüber, um die Äquivalenzklasse zu markieren. Dann können wir da gleich weitermachen. Während Sie die Rechenregeln verdauen, werde ich die Tafel wischen. Und die Rechenregeln sind hoffentlich so, wie Sie erwartet hätten, wenn Sie sich als Rechnung durchstellen. So, das, was hier bei der Kringeladdition steht, sieht aus wie man multipliziert irgendwie über Kreuz und addiert und der zweite Eintrag wird das Produkt der Einträge, die vorher an der zweiten Stelle standen. Das ist so wie Hauptmänner bilden. Und bei der Multiplikation ist es ganz intuitiv sozusagen oben und unten. Also bitte noch einmal im Kopf durchgehen, ob das zu den Rechenregeln für Brüche passt, denn davon ist es inspiriert. Und jetzt müssen wir uns nur noch klar machen, dass das sinnvolle Rechenoperationen sind. Wir müssen also zuerst gucken, hängt es davon ab, was für Repräsentanten wir benutzen. Sehen für diese Klassen und wie man sieht, was da drin liegt und so. Braucht das jemand? Jetzt gerade nicht. Ansonsten, wenn das später aufkommt, das Thema gerne. Können wir dann gerne nochmal machen. Wir haben ja Platz. Wir können ja auf dieser Tafel auch ein Schnitzeklein ziehen. Und dann immer Krabben malen, wenn wir einfach nur kurz überlegen. Ja, was haben wir zu tun? Wir müssen jetzt leider da durch und müssen quasi zweimal Kringel addieren und Kringel multiplizieren, jeweils mit verschiedenen Bezeichnungen für die Vertreter und sehen, dass da dasselbe rauskommt. Also brauche ich erstmal ganz viel Notation. Sein A1, B1, A2, B2, hoffentlich ist das, ja, das ist die Notation, die ich habe. Dann habe ich dasselbe nochmal für Cs, Cs und Ds. C1, D1, C2, D2, aus A. So, dass, ja, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, das hinzuschreiben, was ich will. Am klarsten ist es, glaube ich, wenn ich schreibe, dass die gleiche Klasse repräsentieren. Wenn ich also hinschreibe A1, B1 quer, ist dasselbe wie A2, B2 quer. Eine andere Art, das zu sagen, ist, dass die in Relation zueinander stehen. Denn man repräsentiert ja die gleiche Klasse genau dann, wenn man zueinander in Relation steht. Und das ist wichtig. Vor allem für mich, dass ich die Buchstaben hier in meinem Kopf irgendwie sortiert behalte. Und bitte passen Sie mit auf. Die A's und die B's gehören zusammen. So, diese Klasse soll dieselbe sein, wie die von A2, B2 repräsentierte. Und bei den C's und D's auch. So. Das ist wichtig. Da multipliziert, kommt immer dasselbe raus, das setzen wir dann immer ein. Und ganz viel, was wir hier machen, ist überhaupt nicht schwierig. Für mich ist es im Wesentlichen eine Konzentrationsübung, die richtigen Buchstaben, die richtigen Indizes die ganze Zeit hinzuschreiben. Und wenn wir alle gemeinsam aufpassen, dann sollte das funktionieren. Wir multiplizieren zuerst Sachen, die den Index 1 haben. Oder wir Kringel addieren erstmal. Die Multiplikation ist einfacher. A1, E1 quer, also die Klasse, und jetzt mit diesem Repräsentanten wieder stehen. Kringel plus C1, D1 quer. So. Was wollen wir zeigen? Wir wollen das ausrechnen und wollen am Ende, dass da steht, dass dasselbe rauskommt, wenn man Kringelkurs angewandt hätte mit den gleichen Leuten, aber immer mit Index 2. Gut, Definition. Da steht irgendwas, was wir machen sollen. Da steht, dass da die Klasse rauskommt, vorne multiplizieren wir über Kreuz, also A1 mal D1 plus B1 mal C1. Das ist die erste Komponente. Und die zweite Komponente ist das Produkt der zweiten Komponenten. Was ich jetzt gar nicht thematisiert habe, ist, ob man überhaupt in der richtigen Menge landet. Aber der Grund dafür, dass es klappt, ist der, dass wir rein hier so multiplizieren. Man ja zwei von null verschiedene Elemente multipliziert. Und in einem Identitätsbereich kommt dann auch wieder was von null verschiedenes raus. Sodass also das Element, was hier steht, wieder in der Menge A landet. Muss man einmal kurz sagen, um sich zu vergewissern, ob man nichts Dummes gemacht hat. Und jetzt kommt dann der Querschnitt. Und dann haben wir es. So, das möchte ich jetzt gerne umformen. Und um das zu tun, ja, ich möchte im Prinzip das, was hier vorne steht, ersetzen durch das Gleiche mit den Zweierindizes dran und genauso wie hinten. Wir müssen aber eine kleine Nebenrechnung machen, um zu sehen, wie das geht. Nach Wahl der ganzen Elemente aus A ist es doch so, A1 mal B2 ist das gleiche wie B1 mal A2. Ich nehme jetzt also diese Gleichung, also diesen Term, multipliziere den mit B2 mal D2 und dann wird der Witz wieder sein, was auszurechnen, am Ende irgendwas wegzukürzen, so ähnlich wie vorher auch schon. Die Rechentricks verändern sich nicht. Man muss quasi immer nur einmal hingucken, womit muss ich das multiplizieren und was muss ich wegkürzen. Und jetzt habe ich A1 mal D1 plus B1 mal C1 mal B2 mal D2. Das war mein Plan. So, wenn man das alles jetzt ausrechnet, dann steht hier vorne A1 mal D1 mal B2 mal D2. Und A1 mal D2, ich brauche Farbe. Kann ich ersetzen. A1 mal B2 kann ich ersetzen durch A2 mal D1. Und D1 und D2 bleiben einfach stehen. Also mache ich daraus A2 mal D1 mal D1, D2 bleibt stehen. So, das Rote zeigt, ich habe das Produkt durch das Produkt ersetzt. Ist das nachvollziehbar mit der Farbe? Das mache ich jetzt nochmal so ähnlich und dann vielleicht mit einer anderen Farbe. Was haben wir hier noch? Blau? Blau ist bestimmt gut. Los. Jetzt möchte ich nochmal so ähnlich was machen. Diesmal lasse ich B1 und B2 stehen, glaube ich. Und aus C1 mal D2 wird D1 mal C2 aus der zweiten Beziehung. Also habe ich jetzt hier blaue Leute. C1 und D2. Und daraus wird C2 mal B1 mal B1 mal B2, glaube ich. So, rot und blau. Und was haben die jetzt gemeinsam, diese beiden Terme? Die haben B1 und D1 gemeinsam. Das heißt, das kann ich jetzt ausklammern und dann steht da, ja, ich fange so an. A2 mal D2 plus C2 mal B2. Das sind jeweils die Leute, die nicht, die keine 1 haben. Die mit der 1 haben die gemeinsam. Mal B1 mal D1. Ah, okay. Jetzt haben da also quasi die Indizes getauscht. Da wir vorher 1 waren und jetzt 2 und umgekehrt. Und das bedeutet, ich schreibe jetzt 2 Tupel hin, die deswegen wegen dieser Rechnung in Relation stehen. Und ich schreibe es zuerst an, weil man es nämlich, glaube ich, dann besser sehen kann. Das bedeutet, dass das Tupel A1, D1 plus C1, B1, B1, D1 in Relation steht zu, naja, alles mit 2. So, warum? Naja, wenn ich das multipliziere mit hier den hinteren Eintrag, kommt raus hier der zweite mal den ersten hier. Das steht da drüben. Und so, wenn alles da steht, sieht man es. Ah, das heißt also, dass das die gleiche Klasse repräsentiert wie das. Und das bedeutet, dass ich jetzt da oben weitermalen darf, gleich hier unten. Das war nicht so geplant. Ich mache das jetzt, weil der Platz ist und ich es gerade gut finde. Gleich hier unten, A2 mal D2 plus B2 mal C2, B2 mal D2 quer. Das ist die Rechnung, die wir da unten auf der Tafel gemacht haben, mit dem Rot und dem Blau. Und wenn ich jetzt einfach wieder die Definition von Kringelfluss drauf werfe, sehe ich, dass es dasselbe ist wie A2, D2 quer, Kringelfluss, C2, D2 quer. Wir haben also jetzt gesehen, durch diese kleine Zwischenrechnung, dass wirklich egal ist bei Kringelfluss, was für Repräsentanten ich nehme. Und bei Kringel ist es genauso. Ist genau die gleiche Idee. Auch wieder mit hinschreiben und geschickt multiplizieren und ausklammern. Machen wir trotzdem, oder? Genau. Okay. Es ist, sobald Sie qualitativ den Kopf schütteln und sagen, ist okay, wir glauben Ihnen sowieso alles, dann lasse ich auch mal so eine Rechnung weg. Aber sobald Leute sagen, ja, dann kommt jetzt die Multiplikation. Okay, gleiche Idee. Und die Multiplikation ist ja einfacher. A1, B1, quer, Kringel, C1, D1, quer. Da kommt auch erstmal wieder die Definition. So, das hätte ich da oben vielleicht noch dran schreiben sollen. Und das erste und das letzte Gleichheitszeichen sind jeweils die Definition von Kringelfluss und das in der Mitte ist das Spannende mit der Nebenrechnung. So, gleiche Idee. Wir multiplizieren aus. A1 mal C1, D1 mal D1 und auch hier wieder. Wir sehen, dass das Pärchen, was rauskommt, auch wieder an A liegt, denn wenn ich hier hinten 2 Einträge habe, die nicht 0 sind und die multipliziere, kommt was raus, was nicht 0 ist, sodass es überhaupt ein Element aus A ist, was hier steht. Und dann kann ich davon die Klasse betrachten. Das ist also alles in Ordnung. Und wir wollen jetzt dahin, dass das dasselbe ist wie, naja, überall eine 2. Und das ist genau die gleiche Idee. Indem man nämlich A1 mal C1 mit B2 mal D2 multipliziert und dann wieder so umklammert und so, sieht man, dass, ja, ich schreibe das kurz hin, ich mache wieder so ein Siehe unten. Es ist nämlich A1 mal C1 mal, was nehme ich da? Ich glaube, ich nehme B und D. Genau, B2 und D2. Also, was ich ja hinschreiben möchte ist und was diese Rechnung begründen soll, ist, dass das dasselbe ist, als wenn ich A2 mal C2 schreibe und B2 mal D2. Damit das dasselbe ist, muss es ja stimmen, dass der und der Vertreter in Relation zueinander stehen. Das heißt, das mal das muss dasselbe sein wie das mal das. Also gucke ich mir jetzt das mal das an. Das ist die Motivation für diese Nebenrechnung, die wir machen. Die steht hier. Und jetzt kommt wieder Blau und Rot, warum eigentlich nicht? A1 mal D2 ist dasselbe wie B1 mal A2. Welche Farbe habe ich vorhin genommen? Ich nehme dieselbe, genau. Das war rot. So. Und für C und D nehme ich blau. Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll das wird, aber ich probiere es so. A1 mal D2 ist das gleiche wie A2 mal B1. Das war der rote Teil. Und der blaue Teil ist C1 mal D2 ist das gleiche wie C2 mal D1. Und jetzt? Achso, jetzt schreibe ich das als... Ich schreibe es einfach anders. Der Ring ist ja kommutativ. Das heißt, ich kann das jetzt so hinsortieren, dass ich irgendwas sehe, denn gerade sehe ich nichts. A2 mal C2 mal D1 mal D1. Warum ist das gut? Ach so, genau, weil das hier, A2 mal C2 ist hier der erste Eintrag und B1 mal D1 ist hier der zweite. Und deswegen steht genau das da, was wir gerne haben wollten, nämlich erster Eintrag hier mal zweiter Eintrag hier drüben ist dasselbe wie zweiter hier und erster hier. Das haben wir da gerade hingeschrieben. Wieder nach Wahl dieser ganzen Leute. Und damit haben wir gezeigt, wieder mit der Definition, dass dasselbe rauskommt, wenn ich A2, B2 quer Kringel multipliziere mit C2, D2 quer. Insgesamt sind also Kringel plus und Kringel wohl definiert. Und das ist mit das Schwierigste, sich klarzumachen, dass das überhaupt funktioniert, was wir hier wollen. Und danach die ganzen Rechengesetze nachzuweisen, ist nicht so das Ding. Und wir haben ja noch viel Zeit. Ich fände es toll, wenn wir das heute fertig bekommen, also diesen Teil A vom Satz. Ich bin gerade sehr ambitioniert. Und hoffe, Sie bleiben dabei. Was steht überhaupt in Teil 3? Was kommt denn als nächstes nach der Wunde? Erstmal nichts. Da, ja. Ah. Als nächstes. Aha, okay, wir gucken uns irgendwas an, was mit den Nullelementen zu tun hat. Und wir gucken, was passiert, wenn man auf beiden Stellen den gleichen Eintrag hat. Aha, okay, das hat was mit 0 und 1 zu tun in dem Körper, den wir basteln wollen. So viel vielleicht zur Motivation. Was zeigen wir also? Wir zeigen, dass wenn wir Ringelemente hernehmen, die nicht 0 sind, dass dann, wenn man die 0 vorne hinschreibt und die beiden Elemente an die zweite Stelle, dass dann die gleiche Klasse rauskommt, egal was an der zweiten Stelle steht. Das heißt, die 0 vorne kontrolliert, was passiert. Und es kommt auch immer dasselbe raus, wenn man in beiden Einträgen dasselbe stehen hat. Und das ist ja immer erlaubt, wenn das Element nicht 0 ist. So. Wie gesagt, das werden 0 und 1. Ist also wichtig, dass wir uns damit befassen. Und das ist auch ein an der Tafel wahrscheinlich zwei Zeiger. Wir nehmen uns also solche Elemente her. A und B aus dem Ring und nicht 0. Was muss ich denn zeigen? Na, die stehen in Relation genau dann, wenn bei diesem Überkreuzmultiplizieren das Gleiche rauskommt. Und wir wissen doch, das haben wir doch ganz am Anfang gemacht, das waren doch so die ersten Babyschritte überhaupt bei Ringen. Wenn ich in einem Ring irgendwas mit dem Nullelement multipliziere, dann kommt doch immer das Nullelement raus. Und das passiert doch hier, wir multiplizieren doch die ganze Zeit mit 0. A mal 0r ist 0, das ist das gleiche wie 0r mal b. Das steht in irgendeinem Lemma. Ich habe vergessen welches, aber es war ganz am Anfang irgendwann. Und das heißt, dass natürlich alles, wo vorne 0 steht, zu einer Relation steht. A mal B ist das gleiche wie A mal B. Naja, das ist so. Ja, da ist mir nichts los. Aber in Wirklichkeit schon. Denn wir haben gerade erfolgreich ein Nullelement und ein Einselement gebastelt. Warum das funktioniert, sehen wir gleich. Aber der Witz ist doch jetzt der, egal was ich an die zweite Stelle schreibe, das ist immer dasselbe. Also kann ich doch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Z losbastle, das hier nehmen. Das Pärchen 0,1. Und das wird dann mein Repräsentant für die 0. Und wenn ich zweimal das Gleiche haben will, kann ich ja auch sagen, ja, zweimal das Gleiche und es ist halt nicht 0, dann nehme ich auch was möglichst Einfaches, nämlich zum Beispiel 1,1. Und jetzt überlegen Sie mal bei den Rechenregeln für Kringel plus und Kringel, was da passiert. Was passiert, wenn man damit verknüpft mit Kringel plus und was passiert, wenn man hier mit verknüpft mit Kringel? Ich glaube, das Zweite ist einfacher zu sehen. Da ist sofort klar, dass da nichts passiert, dass es also neutral ist für die Kringelmultiplikation. Das mit der Addition, da müssen wir gleich mal gucken, aber möglicherweise sehen Sie das ja auch schon. Jedenfalls ist das die Motivation. Wir basteln 0 und 1. So. Und tatsächlich wird diese Menge von Äquivalenzklassen schon der Körper, den wir haben wollen. K ist also ab jetzt die Menge dieser Klassen. Wir haben Kringelpost, wir haben Kringel, wir behaupten, da kommt ein Körper raus. Und ja, klar, es ist jetzt noch ein bisschen was zu tun. Aber das Gute ist, dass viele Rechenregeln sich einfach vererben werden vom Ring R. Ganz viel, da gucken wir nur einmal kurz drauf und sehen dann, ja, klar, das passt so und das ist kommutativ, weil und da haben wir so ein Assoziativgesetz und bla 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 bla. Und an ein, zwei Stellen schreibe ich noch was hin oder argumentiere nochmal genauer. Und ganz viel ist einfach so da. Aber erstmal Geschichte. Werden Sie vielleicht überlegen, was man denn alles zeigen muss, um einen Körper zu kriegen? Da ist ja doch ein bisschen was los. Und das lasse ich verstehen. Und die Kobolde neuen Kopf basteln gerade eine Übungsaufgabe und die geht ungefähr so. Welche der folgenden Sachen sind gleichwertig dazu, ein Körper zu sein? Und dann kommt immer Ring, also irgendwas Interessantes, Ringmäßiges, plus noch irgendeine Eigenschaft. Und da muss man immer gucken, ob das insgesamt reicht, damit ein Körper rauskommt. Soll davon noch was stehen bleiben? Wer ist dagegen, dass ich den Schmierzettel so wie er da jetzt ist, wegwische? Wir behalten den ja ansonsten. Ich habe hier sogar noch was, ja, keine Ahnung, ob Sie das hinfragen finden. Ich schreibe das mal an, dann können Sie mir ja ein Gesicht zeigen. Wir haben jetzt diese Notation K eingeführt und da hätte man dann zum Beispiel, wenn man jetzt mit Z arbeiten würde und so anfangen würde, hätte man zum Beispiel sowas, die Klasse, die zum Pärchen 2,5 gehört. Und wenn ich jetzt wirklich überlege, ich bin ein Z und ich denke an den Körper Q, welche rationale Zahl wäre das? Was wäre die Entsprechung dafür? Wenn ich jetzt an andere Sachen denke, die da zur Relation stehen und dann vergleiche mit Brüchen, ja?
2,5.
Genau. Die Q wäre das 2,5. Und wenn wir jetzt überlegen, 2,5 ist dasselbe wie minus 2, minus Fünftel oder 4 Zehntel oder so, jedenfalls so in dieser Schreibweise. Wir meinen damit immer die gleiche Zahl und es ist auch immer in dieser Schreibweise die gleiche Klasse, aber es sind unterschiedliche Repräsentanten für die gleiche Klasse. Okay, das heißt, da muss man schon unterscheiden, meinen wir das Pärchen oder meinen wir die Klasse? In dem Moment, wo wir die Klasse meinen mit dieser Schreibweise, dann ist klar, dass 2 Fünftel wirklich dasselbe ist wie 4 Zehntel. Das ist also einfach eine andere Schreibweise für diese Klasse. Und damit haben wir die ganz konkrete Beziehung, wie bastle ich aus ganzen Zahlen rationale Zahlen. Und bisher passt alles mit den Rechenregeln zusammen, die wir kennen. Das ist doch irgendwie vertrauenserweckend, hoffentlich. Gut, dann sind wir jetzt bei 4. Und das ist auch somit der Haupt... Ach ja, ja, das reicht ganz locker. Das ist somit der Hauptteil, dass wir uns also nochmal vergewissern, was ist denn da alles zu zeigen. Ein Körper ist ein Ring, bei dem gleichzeitig noch, wenn ich das Nullelement rauswerfe, mit der Multiplikation eine adische Gruppe rauskommt. So. Unser Ring ist nicht der Nullring. Wenn ich die Null rauswerfe, bleibt noch was übrig. Ich habe also eine Chance. Und ganz viel kommt ja schon von dem Ring R selber. Wir haben ja bei den Rechenregeln gesehen, zum Beispiel bei der Multiplikation, da multipliziert man einfach die vorderen und die hinteren Teile. Das heißt, dass sehr viele Rechenregeln sich da einfach vererben werden. Sowas wie Kommutativität oder ein Assoziativgesetz oder so, prima. Wir haben auch schon die Abgeschlossenheit geklärt, da habe ich thematisiert, warum man da an der zweiten Stelle keine Probleme kriegt, dass Sachen nicht neu sind. Das funktioniert alles. Wir haben die Wohldefiniertheit von Kringel plus und Kringel. Wo wird es denn interessant? Also ich sag mal, was ich langweilig finde. Kommutativität finde ich langweilig, Assoziativität finde ich langweilig. Na, außer vielleicht bei Plus. Distributivgesetz, na okay, könnte man vielleicht machen. Bisschen nervig, aber ist nicht, vielleicht nicht so ganz offensichtlich, weil Kringel plus so komisch ist. Aber sonst, eigentlich ist doch sowas interessant wie Nullteilerfreiheit. Warum kommt bei dieser Kringelmultiplikation, wenn ich zwei von null verschiedene Sachen multipliziere, auch wieder was raus, was nicht null ist, nachdem wir geklärt haben, was die Null ist? Und additive Inverse sind vielleicht auch noch ganz einfach, aber was ist mit multiplikativen Inversen? So, da, das sind die Stellen, wo es für mich interessant wird. Haben wir jetzt schon mal kommutatives Gesetz für Kringel plus für Kringel, das heißt, da wird auch ein kommutativer Ring raus. Wir gucken mal, was Null ist. Achso, Assoziativität möchte ich eigentlich auch nicht zeigen. Distributivgesetz können wir gerne machen, aber Assoziativität würde ich sagen, ach, das kommt alles aus dem Ring R. Und Sie dürfen mich beschweren und Sie dürfen am Ende sagen, ich will diese Rechnung da jetzt noch sehen. Ich mache das alles. So, kenn ich nichts. Braucht man auch immer, dass man das Distributivgesetz im Ring R hat, weil man ja bei der Kringeladdition Multiplikation und Addition mischt, aber es passiert halt im Ring R, deswegen ist es okay, weil man da ja diese ganzen Rechengesetze hat. Folgen auch aus denen für R zusammen mit dem Distributivgesetz und weil das ein langes Wort ist, schreibe ich einfach zusammen mit R4 für den Ring R. So, dann hat man das. Und jetzt kommen wir endlich zur Null. Die Null für Kringel plus, behaupte ich, ist alles, wo vorne Null steht und hinten was nicht Null ist. Und da wir gerade geklärt haben, dass egal ist, was hinten steht, nehme ich einfach was ich schön und einfach finde, nämlich die 1 im Ring. Das ist ja ein kommutativer Ring, also ein Integritätsbereich, insbesondere ein kommutativer Ring mit 1. Und da der Ring nicht der Nullring ist, sind 1 und 0 verschieden. Also entscheide ich mich einfach, dass ich das Element 0R, 1R benutze. Und dann brauche ich noch den Querschnitt für die Klasse. Denn, ja, rechnen wir kurz nach. Für alle AB plus K ist, machen wir das mal kurz, AB quer, Kringel plus 0, 1, quer, gleich. Hier kommt die Definition nochmal von Kringel plus. Da habe ich über Kreuz multipliziert, quasi vorne stehen, also A mal 1 Element plus B mal 0 Element. Und an der zweiten Stelle steht das Produkt von den beiden zweiten Stellen. Also B mal 1 Element des Rings und dann darüber noch der Querstrich für die Klasse. Und dann sehen wir, ja, das ist 0, vorne steht A, hinten steht B, super, nichts passiert. Okay, das war das 0 Element. Und Inverse sind auch einfach. Das Kringel plus Inverse, also das additive Inverse, für so ein Element AB quer H ist, so hatte ich mal die Idee. Was ich machen kann. Ich will ja was haben, sodass wenn ich die verknüpfe, dieses Null-Element rauskommt. Also das. Irgendeine Idee? Ja?
BA.
BA, fast. Jetzt muss ich ja noch was wegkürzen. Ja?
Bitte sagen wir, das Inverse von A mit B.
Genau, also mein Vorschlag ist minus BA. Genau, man muss das additive Inverse irgendwo einbauen, damit sich da vorne was wegkürzt. Aber ansonsten genau die richtige Idee. Dankeschön fürs Basteln. Ich mal nachdenken, was ich richtig mache. Genau, minus A B. Denn ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. Wir haben den Querstrich, denn okay, wir rechnen los. A B quer plus minus A B quer. Rechenregeln A mal B plus minus A mal B, ich verwende direkt das Kommutativgesetz, Komma, was habe ich hinten stehen? B mal B, also B Quadrat. Okay, das ist halt irgendwas. Querstrich drüber. Und wichtig ist ja nur die vordere Komponente, denn wenn wir auf das Nullelement hinaus wollen, dann ist ja nur wichtig, dass vorne 0 steht. Was hinten steht, ist egal. Hauptsache, es ist nicht 0. Das war Teil 3, glaube ich. Genau, das war Teil 3. Es ist also egal, ob ich hier, ich muss hier nicht auf 1 kommen. Ich muss nur auf irgendwas kommen, was nicht 0 ist. Und dann mache ich das halt ganz entspannt so. Hier steht B mal B, ist mir egal, das ist nicht 0. Vorne kürze ich das wirklich weg, da kommt also 0 raus. Und das ist unser Nullelement mit Aussage 3. Und da sage ich jetzt mal, das reicht. Jetzt haben wir bezüglich Kringel plus eine abelsche Gruppe. Nochmal kurz überlegen. Über die Abgeschlossenheit haben wir schon gesprochen. Kommutativgesetz kommt von plus. Assoziativgesetz auch. Inverse haben wir, Null haben wir, ja, alles das. Für einen Ring brauchen wir jetzt noch die Abgeschlossenheit unter Kringel. Auch kein Problem. Die Assoziativität auch kein Problem. Distributivgesetz machen wir gleich eins. Und wir brauchen weiter. Aha, das heißt, für den Ring fehlt uns jetzt nur noch das Distributivgesetz. Eins reicht, weil er nicht kommutativ ist. Und dann kommt noch das, was zum Körper fehlt. Insofern könnten wir jetzt, das ist ein bisschen Geschmacksfrage, ob wir uns erst mit der multiplikativen Gruppe befassen, also zeigen, dass wir da eine haben, oder ob wir erst ein Distributivgesetz machen. Das dürfen Sie jetzt entscheiden. Wer möchte zuerst ein Distributivgesetz sehen, damit quasi die Ringsachen erledigt sind? Ja, wer möchte zuerst, multiplikative Inverse und sowas basteln? Niemand, den anderen ist es egal, dann gewinnen jetzt die drei, die eine Meinung hatten und wir machen zuerst ein Distributivgesetz. Also R4 für K mit Kringel plus und Kringel. Dafür brauchen wir drei Leute. Seien also AB quer, CD quer. Haben, werden Sie verstehen, warum ich nicht alles noch, also Assoziativgesetze und so alles hinschreiben wollte. Es ist nämlich wirklich fast immer alles klar. Das Distributivgesetz ist ein ganz kleines bisschen netter. Könnte sogar sein, dass da auch wieder Farbe sinnvoll ist. Das werden wir gleich erleben. So, wir rechnen los auf der linken Seite mit A, B, quer, Kringel plus C, D, quer, alles in Klammern, Kringel, GF, quer. So. Definition von dem ganzen Zeug. A, D plus B, C und hinten steht B mal D. Das ist alles quer, Kringel, GF. Ist zum Glück nicht so schlimm. Da haben wir dann einfach da stehen AD plus BC und Klammer mal E und hinten multiplizieren wir B mal D mal F. Alles R jetzt mit einem Querstrich drüber. Und dann sehen Sie schon, hier vorne kann man jetzt noch ausmultiplizieren, weil man ja im Ring R das ist Fourier gesetzt hat. Und das ist dann auch irgendwie schön, aber da, das führe ich jetzt nicht weiter. Sondern stattdessen lasse ich das so stehen, rechne auf der anderen Seite los und dann sehen wir gleich, dass wir da zusammenkommen. Und was wäre auf der anderen Seite los? Da wollen wir das mit dem verkringeln plus das mit dem. Okay. Entschuldigung, ich werde nicht ganz so viel reden sonst. So, das ist die andere Seite, wo wir hinwollen. Und bei der fange ich jetzt an zu rechnen. Erster Schritt, wir führen die Multiplikation aus. Denn f ist nicht 0, es kommt ja aus einer zweiten Komponente, die sind immer von 0 verschieden. Und wenn ich hier so ein Tunnel habe, jetzt brauche ich andere Buchstaben, xy, und ich habe ein Tunnel, wo ich einfach beide mit dem gleichen nochmal multipliziere, also zum Beispiel xy, nee, das ist schon weg, xz, yz, dann liegen die in der gleichen Klasse. Denn wenn ich das damit multipliziere, kommt dasselbe raus, wenn ich das damit. So dass also immer, das wäre eine Rechnung gewesen, vielleicht sollte ich die ergänzen beim nächsten Mal. Immer dann, wenn man so ein Tupel hat und man multipliziert mit etwas Festem, was nicht 0 ist, dann kommt wieder ein Repräsentant für die gleiche Klasse raus. Und das benutze ich hier. Es ist halt egal, ob ich von hier losgehe mit f multipliziere oder ob ich hier das f wegkürze. F ist nicht 0, kürzen ist kein Problem. Deswegen sind die gleich. Und wir haben das Distributiv gesetzt. So. Fast geschafft. Wir brauchen noch, dass wir ohne Null eine Gruppe bezüglich der Kringelmultiplikation kriegen, also die Nullteilerfreiheit. Und wir brauchen multiplikative Inverse. So, das noch gebastelt kriegen, dann haben wir einen Körper. Und damit ist dann schon der große Batzen, der jetzt so aus seiner A gehört, gezeigt. Was wir jetzt machen, ist der anstrengendste Teil von dem ganzen Satz, nämlich dieses Basteln. Und vielleicht wissen Sie ja dann hinterher, die rationalen Zahlen viel mehr zu schätzen, indem Sie jetzt einmal gesehen haben, wie die quasi in die Welt kommen. Gut, wir brauchen also Zeigen. H ohne 0 ist mit Kringel eine Gruppe. Kommutativ gesetzt haben wir schon geklärt. Das heißt, es fehlt die Abgeschlossenheit noch, also die Nullteilerfreiheit, und es fehlen Inverse. Das bleibt jetzt noch zu zeigen. Und für die Abgeschlossenheit nehmen wir uns zwei von 0 verschiedene Elemente her. Sein CD wäre und aus K ohne 0. Wie ist man in diesem komischen Ding K nicht 0? Man ist nicht 0, wenn man nicht das Nullelement, das wir gefunden haben, repräsentiert. Man darf also nicht in der gleichen Klasse liegen wie das Pärchen 0R1R. Und wir haben verstanden, was alles in der Klasse liegt. In der Klasse liegt alles, wo vorne 0 steht und hinten was anderes. So, das heißt, so dürfen die nicht aussehen, diese beiden. Das ist aber auch die einzige Regel. Und ich multipliziere jetzt einfach mal und gucke, was passiert. CD, der Kringel, EF, wäre jetzt ja nach Definition unserer Kringelmultiplikation. C mal E, D mal F und das Ganze quer, kann das das Nullelement werden? Na, in dem Moment, wo das das Nullelement wird, hinten steht irgendwas, ist uns egal, muss vorne 0 stehen. Das ist die einzige Einschränkung. Und falls das 0k ist, dann muss, das ist die einzige Einschränkung, das, was vorne steht, 0 sein. Das heißt, c mal e ist 0 und wir sind plötzlich wieder im Ring R. Aber dann wäre, weil R ein Integritätsbereich ist, C oder E 0, sodass wir also hier vorne schon mit 0 angefangen hätten und ich habe gerade erklärt, das geht nicht. Wenn man aus K kommt und nicht 0 ist, dann darf hier vorne nicht 0 stehen. Das ist die einzige Einschränkung. Dann wäre C gleich 0 oder E gleich 0. Hier benutze ich, dass R ein Integritätsbereich ist. Sehr wichtig. Widerspruch, denn wir haben ja die Pärchen am Anfang so gewählt, dass die Klassen halt nicht ganz sind. Nullteilfreiheit, okay, das war gar nicht so schlimm. Jetzt fehlen noch multiplikative Inverse. Wir brauchen ein Einzelelement. Als Einzelelement, habe ich vorhin gesagt, haben wir schon einen Kandidaten, nämlich einfach irgendwas, wo vorne und hinten dasselbe steht. Und besonders schön ist dann 1R, 1R. Und ich schreibe die Rechnung nicht hin, warum das ein Einzelelement ist. Das sieht man sofort an der Multiplikation. 1R, 1R ist neutral für die Kringelmultiplikation. Und jetzt brauchen wir Inverse. Dafür nehme ich mir jetzt irgendwas her. Ja, ist irgendwie auch klar, wie das geht. Ist CD quer aus K. Also das multiplikative Inverse. Und hier ist so ein möglicher Vertreter, nämlich DC. Das ist also invers dazu bezüglich Kringel, denn das rechnen wir einfach aus. CD quer, Kringel DC quer. Und ich kommentiere gleich nochmal, warum nicht wichtig ist, ob D oder C vorne stehen, also was es mit der Null auf sich hat, das kommt gleich. Das ist invers dazu bezüglich Kringel, denn wenn ich multipliziere, kommt ja raus CD bzw. DC, das darf ich tauschen, weil der Ring kommutativ ist, quer. Und das ist wieder mit Aussage 3. Dasselbe wie unser Einzelelement 1R1R, denn egal was vorne und hinten steht, solange die gleich sind, ist es das gleiche Element in K. Das haben wir in 3 gezeigt. So, ein Hinweis noch, das geht nicht, wenn wir mit dem Nullelement anfangen. Ich muss also hier ein Element aus K nehmen ohne 0. Und in dem Moment, wo ich was aus K hernehme, was nicht 0 ist, weiß ich ja, dass das C, was vorne steht, nicht 0 ist. Das war ja die Einschränkung. Und deswegen ist es hier beim Umdrehen kein Problem. Da steht plötzlich C hinten und das wäre ein Problem, wenn C 0 wäre. Dann wäre das nicht definiert. Das passiert aber nicht, denn wir suchen ja multiplikative Inverse, wo für Elemente nicht 0 sind. Jo, geschafft. Wir haben einen Körper. Gut. Dann kommt jetzt die Abbildung Alpha. Da habe ich Ihnen bestimmt schon was zu aufgeschrieben. Gucken wir mal, dass da schon steht. Genau. Das Alpha. Alpha geht von unserem ursprünglichen Ring in diesen neu gebastelten Körper K und macht einfach, dass man jedes Ringelement auf die Klasse abbildet, die von dem Tupel erzeugt wird, wo man vorne das Element hinschreibt und hinten eine 1. Und wenn wir jetzt wieder übertragen auf den Ring Z, wie würde das also aussehen? So eine Zahl Z, abgebildet mit diesem Alpha, wäre dann einfach die Klasse, die zu dem Tupel Z,1 gehört. Und wenn wir uns erinnern, was wir oben gesagt haben, wie man jetzt diese Elemente als Brüche interpretiert, dann ist es in unserer Schreibweise von oben einfach der Bruch Z über 1. Und diesen Bruch z einzel, würden wir auch in Q einfach als die ganze Zahl z interpretieren. Richtig? Ergibt alles Sinn, oder? Bisher? Genau. Müdes Nicken? Vielen Dank. Müde ist okay. Ich freue mich, wenn Sie trotzdem mitnehmen. Okay. Was sollen wir denn da jetzt überhaupt zeigen? Na, wir wollen zeigen, das ist Aussage 5, dass das ein Ringmonomorphismus ist. Da stecken jetzt zwei Aussagen drin. Erste Aussage. Die gute Nachricht ist, wir haben hier kein Wohldefiniertheitsgedöns, denn so wie wir mit der Abbildung anfangen in R, ist total klar, was zu tun ist. Da wählt man keine Repräsentanten aus oder so. Sehr schön, ausnahmsweise mal nichts mit Wohldefiniertheit. Beim Ringmonomorphismus gehören die beiden Eigenschaften dazu, überhaupt ein Homomorphismus zu sein, also sich mit den Ringverknüpfungen zu vertragen. Und Mono bedeutet injektiv. Das haben wir also auch noch. Aber das kriegen wir hin. Das sind die beiden Dinge, die zu zeigen sind. Ich beginne mit der Homomorphie-Eigenschaft. Die bezieht sich jetzt auf die Verknüpfung, die wir im Ring R von Anfang an hatten. Und im Körper K beziehen sie sich auf die Verknüpfung Kringel plus Kringel. Sein also A und B aus R. Und das sieht jetzt wieder so aus wie Dinge, die wir kennen. Ich fange an, indem ich A und B addiere und dann mit Alpha abbilde und hoffe, dass alles gut geht. Was sagt die Definition von Alpha? Die sagt, dass wir die Klasse bilden von dem Tupel, wo vorne A plus B steht und hinten das Einzelelement des Rings. Das schreibe ich jetzt ein bisschen anders. Ich schreibe nämlich A plus B als A mal 1 plus B mal 1 und ich schreibe den zweiten Eintrag als 1 mal 1 und das mache ich nur, weil ich es kann. Und weil man dann sieht, dass es das Produkt ist, die Summe ist, von A1 quer und B1 quer. Und das sieht man, wenn man zurückrechnet. Wenn man hier addiert, hat man A mal 1 plus 1 mal B vorne stehen und hinten 1 mal 1. Und das ist genau das, wo wir herkommen. Und das ist, ich bin noch nicht ganz fertig, das ist A unter Alpha und das ist B unter Alpha. So, das war die Addition. Und jetzt kommt die Multiplikation. Du schaust ein bisschen auf die Zeit, damit das Video nicht abbricht, aber wir sind noch gut in der Zeit. A mal B unter Alpha, gleiche Geschichte, ist A mal B 1 des Rings quer. Kann es sein, dass ich es geschafft habe, die ganze Zeit keine Querstriche zu vergessen? Das wäre ziemlich phänomenal. Bestimmt das erste Mal, das habe ich bestimmt noch nie geschafft. So, hier ist es einfacher, ne? Hier vorne sehen wir A mal B, das gibt uns schon die richtige Idee und hinten denken wir uns einfach, dass man das als 1 mal 1 schreiben kann und dann sehen wir sofort, dass das A1 quer Kringel B1 quer ist und das erste ist A-Alpha und das zweite ist B-Alpha. Das war die Homomorphie-Eigenschaft. Ja, dann kriegen wir jetzt in den letzten paar Minuten auch noch die Injektivität hin. Wir machen das, indem wir den Kern angucken. Das heißt, jetzt geht es um den Bestandteil Mono. Das würde nämlich bedeuten, dass wir hier heute rausgehen und Teil A fast fertig bewiesen haben, was ich ziemlich beeindruckend finde. So, und da können wir dann prima am Montag wieder einsetzen. Ich gucke mir den Kern von Alpha an. Das sind doch diejenigen Leute aus dem Ring, die, wenn ich sie abbilde, auf dem Nullelement, auf dem Nullelement von K landen und wir wissen, wie das aussieht. Das heißt, es sind diejenigen C aus R, bei denen C Alpha, was dasselbe ist wie C,1R quer, das Nullelement des Körpers ist. Und das Nullelement des Körpers ist 0R. Das sind diejenigen Elemente, wir gucken jetzt mal, C Alpha ist doch dasselbe wie C1R quer. Das heißt, damit diese Klassen gleich sein können, müssen dieses Element und dieses Element zueinander in Relation stehen. Es sind also diejenigen C aus R mit der Eigenschaft, dass C1R in Relation steht zu 0,1R. Und wie kann das gehen? Na, unsere Rechenregel sagt doch, in Relation steht man hier in diesem Fall mit dieser Notation, wenn C mal 1 dasselbe ist wie 1 mal 0. 1 mal 0 ist 0. Wie kann C mal 1 gleich 0 werden? Integritätsbereich, C muss 0 sein. Hier benutze ich also die Regeln für die Relation und dass R ein Integritätsbereich ist. Dann habe ich gezeigt, dass der Kern nur aus dem Nullelement besteht und bei Homomorphismen wissen wir, dass das gleichwertig ist mit Injektivität. Die Zeit würde reichen, um A zu beenden, aber ich möchte es nicht. Ich möchte Sie freundlich angucken und Ihnen 2 Minuten mehr etwas Pause geben. Wir machen dann nächste Woche weiter. Ah, das ist noch eine Frage.
Ja. Also, zu den vergessenen Querstrichen bin ich mir nicht ganz sicher. Über 5, da haben wir diese Zeile. Ist CD, nehmen wir klar auf 0, so ist DC im Wert von 5 und drüber.
Ja.
Da ganz am Ende ist gleich 1 der Einzel.
Oh, ich habe doch eins vergessen. Oh nein. Ja. Danke schön. Wunderbar, damit verabschiede ich mich.